Der Juli im Jahr 2009. Es ist Sommer in Cheboksary. Da klettert das Thermometer in der russischen Stadt schon mal auf über 20 Grad. Cheboksary liegt 668 Kilometer östlich von Moskau und ist traditionell Gastgeber vieler Leichtathletikwettbewerbe. Nationaler wie internationaler. Im Sommer 2009 finden hier die russischen Leichtathletikmeisterschaften statt. Und hier beginnt auch die Liebesgeschichte von Vitali Stepanow und Julia Rusanova. Vitali Stepanow ist für die neue russische Anti-Doping-Agentur RUSADA als Ausbilder und Kontrolleur im Einsatz. Er stellt das neu entwickelte Anti-Doping-Aufklärungsprogramm seines Arbeitgebers vor, mit dem Athletinnen und Athleten sowie alle BetreuerInnen zum aktiven Kampf gegen Doping animiert werden sollen. Vitali verbringt daher die meiste Zeit am Informationsstand der RUSADA. Er verteilt Broschüren und Goodiebags und unterhält sich mit vielen Athletinnen und Athleten, so auch mit Julia Rusanova. Julia ist 23 Jahre alt und startet bei den Meisterschaften über die 800 Meter. Julia wird Fünfte. 800 Meter in 2 Minuten, 1 Sekunde und 31 Hundertsteln. Sie gilt als großes Talent der russischen Leichtathletik und soll schon bald bei internationalen Meisterschaften um Titel und Medaillen laufen. Zwischen den Läufen schlendert sie mit einigen Kolleginnen zum Stand der RUSADA und Vitali hinüber. Sie nimmt an einem kurzen Anti-Doping-Quiz teil und erhält von Vitali ein kleines Geschenk. Es funkt sofort zwischen den beiden. Nach einigen Minuten gibt Julia Vitali ihre E-Mail-Adresse. Eine Woche später treffen sie sich in Domodedowo, einer Stadt im Speckgürtel Moskaus. Dort lebt die Tante von Julia. Vitali holt Julia mit seinem Auto ab. Eigentlich wollen sie ins Kino gehen, doch sie fangen an zu reden, zu reden und zu reden. Dabei vergessen sie völlig die Zeit. Schnell kommt es bei ihrem ersten Date zu dem Thema, das beide verbindet, wenn auch aus völlig unterschiedlichen Richtungen. Doping bzw. Anti-Doping. Julia erzählt Vitali von den Trainern, den Trainingslagern, den Injektionen und den Pillen. Sie beschreibt die dunkle Natur der russischen Dopingwelt, von der sie selbst ein Teil ist. Für ihr großes Ziel, Mitglied der russischen Nationalmannschaft zu werden, sei sie bereit gewesen, beim russischen Staatsdoping mitzumachen. Und ist es auch immer noch. Sonst würde man schließlich sofort aussortiert werden. Julia nimmt an, dass sie Vitali in seinem Auto nichts Neues erzählt. Doch Vitali, der Dopingjäger, ist fassungslos. Ihm ist zwar klar, dass viele russische AthletInnen dopen, ganz so naiv ist er dann auch nicht. Aber das Ausmaß, von dem Julia ihm berichtet, hätte er nie für möglich gehalten, obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon seit mehr als einem Jahr für die RUSADA arbeitet. Er macht Julia klar, wie sehr er an einen sauberen Sport glaubt und dass er dafür seinen Beitrag leisten will. Julia wiederum versichert ihm, dass ihre Trainer sagen, alle Länder würden es tun. Doping sei nun mal die einzige Möglichkeit, international konkurrenzfähig zu sein. Und Vitalis Arbeitgeber, die RUSADA, stecke mittendrin. Vitali will das einfach nicht glauben. Julia auf der anderen Seite kann die Naivität ihres Dates nicht fassen, ist von so viel Idealismus allerdings gleichzeitig auch fasziniert. Dennoch beenden beide den Abend mit dem Gefühl, das kann nichts werden. Unsere Welten, unsere Sichtweisen sind einfach zu verschieden. Am nächsten Morgen geht Vitali ins RUSADA-Büro und will sofort mit seinem Chef, der gleichzeitig einer seiner engsten Vertrauten ist, sprechen. Er erzählt ihm alles, was Julia ihm am Abend zuvor in seinem Auto erzählt hat. Sein Chef schweigt lange, über 30 Sekunden, und antwortet zunächst gar nicht. Er wechselt lieber erstmal das Thema. Im Laufe des Vormittags kommt er aber nochmal zu Vitali, klopft ihm auf die Schulter und rät ihm eindringlich: Hör auf meinen Rat, Vitali, lass dich nicht mit diesem Mädchen ein. Aber das kann Vitali nicht. Er muss unaufhörlich an Julia denken. Und Julia an Vitali. Amor-Doping. Sie treffen sich wieder, werden sofort ein Paar und heiraten wenige Monate später im Oktober 2009. Doch ihre Liebe wird noch zahlreiche Hindernisse überwinden müssen. Todesangst, Flucht, häufige Umzüge werden ihre ständigen Begleiter. Eine Liebe, eine Familie im tödlichen Visier von russischen Dopingschergen. Und zwar bis heute. herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Playing Dirty. Mein Co-Host Daniel Mücksch und ich, Lena Kassel, begrüßen euch heute, ja, wir können schon fast sagen, mal wieder zu einer Doppelfolge. Wir widmen uns nämlich heute und in der nächsten Woche einem der größten Sportskandale in den letzten Jahren. Es geht um das staatlich organisierte Dopingsystem in Russland und wie Politiker, Sportler und Funktionäre dahinter dieses System über Jahrzehnte scheinheilig und skrupellos am Leben erhalten haben. Und darum, wie dann doch alles am Ende aufflog. Unser Augenmerk liegt dabei besonders auf den Personen, ohne die dieses System niemals aufgeflogen wäre. Gemeint sind die Whistleblower, die sich getraut haben, gegen das russische System auszusagen und sich damit in höchste Gefahr begeben haben. Eine Gefahr, die bis heute ihr Leben bestimmt. Wir schauen uns an, wie diese Whistleblower gelebt haben, aus was für teilweise völlig unterschiedlichen Gründen sie sich offenbart haben und wie sich ihr Leben in den letzten 10 Jahren verändert hat. Und Daniel, wir haben in den kommenden 2 Folgen auch etwas ganz Besonderes für unsere HörerInnen, oder?
Ja, das finde ich schon. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir mit dem Mann sprechen konnten, der all das, was du gerade schon erwähnt hast, journalistisch aufgedeckt hat. Wir konnten nämlich mit Hajo Seppelt sprechen. Dem ARD-Doping-Experten ist es durch seinen Recherchen gelungen, diesen Skandal überhaupt erst in Gang zu setzen. Und auch das Leben von Hajo Seppelt hat sich durch seine Arbeit komplett verändert, beruflich wie privat. Und das hat wirklich sehr, sehr viel mit diesem Fall zu tun. Und davon erzählt er uns wirklich sehr ausführlich in den nächsten 2 Folgen.
Genau das tut er. Wie man an solche Informationen kommt, in welche Gefahr man sich begibt, ob er überhaupt noch Spaß am Sport hat und wie er grundsätzlich zu einer Dopingfreigabe steht, all das hat Daniel mit Hajo Seppelt besprochen. Wir stellen uns in diesen 2 Folgen aber auch die ganz großen Fragen. Welche Wellen schlägt das staatlich geregelte Doping in den Leben der Betroffenen, sowohl bei den SportlerInnen als auch bei den DopingverfolgerInnen? Welche Gefahren, welche Rechte, welche Konsequenzen warten auf WhistleblowerInnen? Und vor welchen Herausforderungen steht eine internationale Anti-Doping-Institution? Bevor wir uns all diese Fragen stellen, widmen wir uns aber zunächst der Liebesgeschichte von Julia Rusanova und Vitali Stepanov. Das Paar, das sich bei den russischen Leichtathletikmeisterschaften im Sommer 2009 kennenlernt, das trotz aller Unterschiede zusammenfindet und nur wenige Monate später vor dem Traualtar steht. Was in ihren beiden Leben vorher aber alles passieren musste, dass sich Julia und Vitali überhaupt 2009 in Cheboksari treffen, damit befassen wir uns jetzt. Und wir sagen natürlich, Ladies first. Julia Rusanova wird am 3. Juli 1986 in Kursk geboren. Ihre Geburtsstadt liegt 500 Kilometer südlich von Moskau und unweit der ukrainischen Grenze. Sie hat noch 2 ältere Schwestern und wächst in einem kleinen Häuschen am Stadtrand von Kursk auf. Im Garten hält die Familie ein paar Schweine und Hühner. Diese Bauernhofidylle ist allerdings kaum mehr als eine Kulisse. Die Familie leidet unter der Alkoholsucht ihres Vaters, einem Fabrikarbeiter. Sobald er betrunken ist, was fast jeden Tag vorkommt, schlägt er seine Frau und seine 3 Töchter. Julia träumt schon als kleines Mädchen davon, ihrem Vater und damit der ständigen Gewalt zu entkommen. Der Sport ist ihre Fahrkarte in die Freiheit. Mit 14 verfolgt sie die Olympischen Spiele 2000 in Sydney im Fernsehen und träumt davon, eine dieser Läuferinnen zu sein. Wie die Athletinnen glücklich bei ihrer Vorstellung oder Siegerehrung in die Kamera lächeln, so stellt sich Teenager Julia Glück und Freiheit vor. Sie läuft jeden Tag, hat aber keinen Trainer oder eine Trainingsgruppe. Was sie allerdings hat, ist ein unbändiger Ehrgeiz. Bei einem Schulwettkampf über 500 Meter belegt sie als 15-Jährige den 3. Platz. Eine Medaille erhält aber nur die Siegerin. Sie schwört, nächstes Jahr bekomme ich diese Medaille. Sie sucht sich selbst einen Trainer. Der will aus ihr eine Langstreckenläuferin machen. Erkennt aber schnell, das wird nichts. Die 800 Meter sind schon damals ihre Spezialdisziplin. Sie wird schneller, aber kommt noch nicht an die Zeiten ihrer besten Kolleginnen heran. Von denen hört sie immer wieder, dass sie mit Medikamenten nachhelfen. Sie fragt bei ihrem Trainer nach. Der sagt allerdings, sie sei noch nicht so weit. Was übersetzt bedeutet, noch nicht so weit für den Betrug. Erst wenn sie eine bestimmte Zeit unterbieten würde, dürfte auch sie bei dieser Spezialbehandlung mitmachen. Im Jahr 2006, Julia ist inzwischen 18 Jahre alt, erkrankt sie an Tuberkulose. Ihr Trainer überredet den behandelnden Arzt, ihr eine Testosteronkur zur schnelleren Genesung zu verschreiben. Zum ersten Mal nimmt Julia Steroide. Die Wirkung ist erstaunlich. Julia ist superschnell wieder auf den Beinen und stellt danach eine Bestzeit nach der anderen auf. Vor ihrem Dopingstart liegt ihre Bestzeit bei 2 Minuten und 13 Sekunden. Danach binnen kurzer Zeit bei 2 Minuten und 8 Sekunden. 5 Sekunden Verbesserung in wenigen Wochen. Das sind Welten in der Leichtathletik. Erst recht in den Sprintwettbewerben, bei denen um jedes Zehntel gekämpft wird. Im Sommer 2007 nimmt Julia das erste Mal EPO und Turinabol in Kombination. Daniel, mit EPO hatten wir ja schon mal bei unserem Fall über Jan Ullrich zu tun. Für alle, die den Fall nicht gehört haben oder ihn nicht mehr so im Kopf haben, kannst du noch mal kurz erklären, was EPO ist?
Ja, also Erythropoietin ist ein in der Niere produziertes körpereigenes Hormon. Und dieses Hormon regt die Bildung von roten Blutkörperchen im Knochenmark an. Und das wiederum erhöht die Transportkapazität des Blutes für Sauerstoff. Die Ausdauerleistung und eine kürzere Erholungszeit wird damit gesteigert. Der Effekt ist wirklich im Verhältnis zu anderen sehr, sehr direkt. Es wird auch als Medikament oft verschrieben. Auch ich kenne Personen, die es sozusagen einfach nur als Medikament verschrieben bekommen haben. Aber es war dann halt eine Zeit lang sehr, sehr als Dopingmittel beliebt, was daran lag, dass es einfach keinen Nachweistest für EPO gab und daher einfach ja in der Sportwelt wirklich, das kann man sagen, gerade bei Ausdauersportarten gang und gäbe gewesen ist.
Und Turinabol, was ist das?
Ja, dabei handelt es sich um ein anaboles Steroid. Das fördert jetzt erstmal ganz allgemein gesagt den Aufbau von Muskelmasse und ist natürlich dann bei allen Sportarten, wo es um Kraft und Ausdauer geht, sehr, sehr beliebt gewesen und hatte da eine große Bedeutung. Besonders, da haben es vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, war es in der ehemaligen DDR als Dopingmittel beliebt, hatte natürlich auch, da hat man ja auch immer wieder viele Berichte drüber gelesen und gehört, gravierende Nebenwirkungen, gerade bei Frauen, gerade Langzeitnebenwirkungen, die vielleicht nicht direkt in der aktiven Zeit hervorgetreten sind, aber danach dann eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben. Ich sag mal so ganz plakative Nebenwirkungen wie tiefere Stimmen, Bartwuchs, extreme Akne oder auch Unfruchtbarkeit waren da wirklich teilweise gravierende Nebenwirkungen und zahlreiche Fälle aus der ehemaligen DDR sind ja da inzwischen öffentlich geworden.
Von solchen Nebenwirkungen spürt Julia Rusanova im Sommer 2007 noch nichts. Sie spürt nur, dass sie auf der Laufbahn immer schneller wird und danach besser regeneriert. Sie dopt ein Jahr konsequent mit EPO und Turinabol und gewinnt die russische Meisterschaft über 800 Meter im Jahr 2008 und wird in den russischen Leichtathletikkader aufgenommen. Julia hat es geschafft, ist ihrem Zuhause und damit ihrem gewalttätigen Vater davongelaufen. Sie verdient zu der Zeit umgerechnet etwa 4.000 Euro im Monat, viel Geld in Russland. Sie verbringt einen Großteil des Jahres in Trainingslagern und bei Wettkämpfen. Wie im Sommer 2009 in Cheboksary. Als sie das erste Mal auf Vitali Stepanov, den Dopingkontrolleur mit dem Glauben an den sauberen Sport, trifft.
Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
Bei uns hören Sie die wichtigsten Informationen des Morgens und die Hintergründe dazu. Egal, ob der Angriffskrieg auf die Ukraine, die aktuellen Debatten im Bundestag oder Krieg in Israel. Wir sind mit Reportern und Korrespondenten vor Ort.
Unseren Nachrichtenpodcast gibt's immer montags bis freitags ab 5 Uhr. Das bringt der Tag ab sofort auf welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
Vitali Stepanov ist 4 Jahre älter als Julia. Er wird am 31. Mai 1982 in Moskau geboren. Auch er ist von Kindestagen an ein guter Läufer. Absolviert einen Marathon unter 3 Stunden, schafft es aber nie an die Schwelle zum Profisport. Daher kommt er als junger Sportler auch nie mit Doping in Verbindung. Dafür blickt er schon früh über den Tellerrand hinaus. Er studiert von 2000 bis 2002 International Management an der Pace University in New York. Seit dieser Zeit spricht er auch fließend Englisch. 2008 fängt er einen Job bei der neu gegründeten russischen Dopingagentur RUSADA an. Dank seines eloquenten Auftretens und den mehreren Sprachen, die er beherrscht, wird er gleich zu den Olympischen Spielen 2008 nach Peking geschickt. Vitali ist so etwas wie ein Botschafter für die RUSADA, das unschuldige Gesicht der Organisation. In dieser Funktion fährt er im Juli 2009 nach Cheboksari. Der Anfang ihrer Beziehung ist sehr turbulent. Auf gegenseitiges Unverständnis folgt die Heirat nur 2 Monate später. Die Flitterwochen verbringt das frisch verheiratete Paar in Ägypten. Doch so richtig will sich kein Honeymoon-Feeling einstellen. Julia weiß, dass auf sie eine erneute Dopingkur wartet, wenn sie zurück nach Russland kommen. Vitali und Julia zweifeln, ob diese Beziehung wirklich funktionieren kann. Sie überlegen, ihre Ehe gleich wieder annullieren zu lassen, was in Russland sehr einfach ist, wenn da keine Kinder im Spiel sind. Sie gehen zum zuständigen Amt, das hat aber wegen Betriebsferien geschlossen. Für beide ist das ein Zeichen, es doch noch weiter als Ehemann und Ehefrau miteinander zu versuchen. Mit seinem Wissen und den Möglichkeiten, an Dopingpräparate zu kommen, bietet sich Vitali an, seiner Frau zu helfen, damit sie wenigstens unter fachmännischer Aufsicht dopt. Für Vitali ist es eine skurrile Situation. Bei der RUSADA wirbt er tagsüber als Ausbilder und Kontrolleur für einen sauberen Sport. Und abends setzt er seiner Frau Epo-Spritzen und verabreicht ihr anabole Steroide. Er fängt aber auch an, bei der RUSADA genauer hinzuschauen und merkt, wie Kollegen positive Tests von Athleten und Athletinnen verschwinden lassen oder Ergebnisse einfach ändern. Für seine Frau Julia läuft es parallel sportlich weiter wunderbar. Bei der Hallen-Europameisterschaft 2011 in Paris wird sie über die 800 Meter Dritte. Offiziell als saubere, nicht gedopte Athletin. Aber im Hintergrund braut sich längst etwas zusammen. Vitali und Julia sind den Funktionären suspekt. Vitali stellt immer häufiger komische Fragen. Die Dopingfraktion weiß nicht genau, auf welcher Seite Vitali und seine Frau wirklich stehen. Es folgt eine Klärung auf russische Art. Das Ehepaar muss kaltgestellt werden. Vitali erwischt es als erstes. Bei der Neustrukturierung der RUSADA ist plötzlich kein Platz mehr für ihn. Er wird entlassen, ohne ihm überhaupt einen fachlichen Grund dafür zu nennen. Er versucht kurz gegen seine Entlassung vorzugehen, merkt aber schnell, dass das keinen Sinn macht. Ende Januar 2013 informieren die Trainer Julia, dass fast bei der gesamten russischen Leichtathletikmannschaft verdächtige Blutwerte festgestellt worden seien. Nicht bei internen russischen Tests, sondern bei Tests des Weltverbands IAAF. Julia legt daraufhin ein schriftliches Geständnis ab. Sie ist ab dem 26. Februar 2013 für 2 Jahre wegen Dopings gesperrt. Vitali arbeitslos, Julia gesperrt. Das Ehepaar beschließt, dass es so nicht weitergehen kann. Als Julia 2013 auch noch schwanger wird, steht ihr Entschluss fest. Wir wechseln die Seiten. Wir zeigen der Welt, mit welchen Methoden in Russland Medaillengewinner gezüchtet werden. Nichtsahnend, wie steinig dieser Weg werden wird. Steinig und lebensgefährlich. Die Kombination aus dem Jobverlust von Vitali, der Dopingsperre von Julia und der Vorfreude auf das erste gemeinsame Kind machen aus den Mitläufern im russischen Dopingsystem Whistleblower. Bevor wir diesen spannenden Weg mit den beiden gehen, hat mein Kollege hier noch kurz eine Schlaumeier-Ecke angemeldet. Daniel, was willst du uns sagen?
Ja, genau, den Antrag habe ich gestellt. Denn ich habe mich immer gefragt, woher kommt eigentlich der Begriff Whistleblower? So ganz hundertprozentig konnte ich es nicht klären, aber es gibt 2 Hauptthesen, wo man sagen kann, ja, das sind die häufigsten Herleitungsvarianten, die es gibt. Also, dass es von dem Begriff Whistle, also vom deutschen Wort verpfeifen kommt, ist relativ klar. Aber eine These geht davon aus, dass er von englischen Polizisten kommt, die mit Trillerpfeifen durch die Straßen gelaufen sind und damit damit versucht haben, andere Polizisten darauf aufmerksam zu machen, dass hier gerade was vor sich geht und dass ihnen geholfen werden muss, die Verbrecher zu fangen. Und dann natürlich auch die andere These bezieht sich dann eher auf Schiedsrichter, dass die im Sport, im Fußball mit ihrem Pfeifen versucht haben, das Spiel zu unterbrechen und damit auf Foulspiele und andere Vergehen hinzuweisen. Also das sind die mir über den Weg gelaufenen zwei häufigsten Thesen zu dem Begriff. Aber damit schließe ich die Akte und schließe meine kleine Klugscheißer-Ecke für heute.
Vielen Dank, Daniel. Sehr interessant. Und wir haben wieder was dazugelernt. Sehr, sehr schön. Julia schreibt jedenfalls einen 10-seitigen Brief an die WADA, also an die Welt-Anti-Doping-Agentur. An die richtige Adresse, sollte man meinen. Sie schickt ihren Brief am 27. Februar 2013 ab. Hier ein paar Auszüge. Je mehr ich trainierte, desto mehr pharmakologische Hilfe brauchte mein Körper, um sich weiter zu verbessern. Manchmal waren durch die Einnahme verbotener Substanzen meine Muskeln sehr angespannt und ich konnte einfach nicht laufen. Manchmal wurde mein Blut sehr dick. Ich musste trotz dieser Probleme weiter trainieren, da ich dachte, dass alle Sportler dies durchmachen. Und sie beendet ihre Auskunft mit den Worten: Ich und mein Ehemann würden gerne dazu beitragen, den Sport sauberer zu machen. Und wir sind bereit, alles zu tun, um zu versuchen, eine Veränderung in eine bessere Richtung zu bewirken. Aber ich verstehe auch, dass unsere Welt auf Kompromissen aufgebaut ist. Ich verstehe, dass das Höchste, was ich tun kann, ist, meine Geschichte mit Ihnen zu teilen und weiterhin in der russischen Realität zu leben. Und was passiert jetzt? Nichts. Lediglich ein Mitarbeiter bei der WADA meldet sich bei Ihnen und teilt Ihnen unter der Hand mit, dass Sie von der Welt-Anti-Doping-Agentur keine Unterstützung erwarten dürfen. Das ist der Moment, in dem das Ehepaar beschließt, so bringt das nichts. Wir müssen einen anderen Weg an die Öffentlichkeit finden. Und ein Tipp hat Ihnen der WADA-Informant noch mit auf den Weg gegeben. In Deutschland bei der ARD, da gäbe es einen Journalisten, der möglicherweise der richtige Ansprechpartner für Ihr Vorhaben ist. Und wenig später bekommt ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt in Berlin eine E-Mail von Vitali Stepanov. Aber das erzählt er uns besser selbst.
Diese Mail landete in meinem E-Mail-Postfach im März 2014. Und als ich das bekommen hatte, dachte ich mir, das könnte jetzt was ganz Großes werden. Aber wie groß es dann am Ende werden würde, habe ich zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht geahnt. Aber schnell wurde mir klar, dass der Mann was zu erzählen hat.
Der Absender der Mail ist für Hajo Seppelt damals allerdings komplett unbekannt. Ebenso wie der Name der zu diesem Zeitpunkt gesperrten Frau von Vitali, Julia Stepanova.
Mir sagte der Name überhaupt nichts. Vitali Stepanov war für mich ein komplett unbeschriebenes Blatt. Ich hatte mich ja mit Russland und Doping auch vorher nicht sonderlich intensiv beschäftigt. Das fing dann erst an, kurz vor den Olympischen Winterspielen. Und Stepanov war ja, wenn man so möchte, ein vergleichsweise untergeordneter Mitarbeiter der russischen Anti-Doping-Agentur gewesen. Und so gab es keine Berührungspunkte. Und es gab damals, wie auch heute, auch immer wieder Dopingfälle. Und insofern kann ich mir nicht jeden einzelnen Namen da merken, obwohl natürlich sie schon eine Weltklassefrau gewesen ist. Die ist 1,56,99 über die 800 Meter gelaufen, das wäre ihre Bestzeit. Aber eben im Schatten der Olympiasiegerin Maria Savinova, die in London 2012 Olympiasiegerin geworden ist. Und deswegen spielte sie auch in meinem Fokus nicht so eine große Rolle, also eigentlich gar keine zu dem Zeitpunkt. Also es war alles ein frisches, neues Kennenlernen.
Stepanov beschreibt Seppelt haarklein die gängigen Abläufe, die er und seine Frau in Russland mitbekommen. Die Vorgänge, die Julia Stepanova auch in ihrem langen Brief an die WADA geschildert hat. Über flächendeckendes, systematisches Doping im russischen Sport, von dem alle wissen. Politiker, Funktionäre, Sportler. Hajo Seppelt ist sofort klar. Ich muss das Paar treffen. Nach vielen Telefonaten und Absprachen bricht er 4 Wochen später nach Russland auf und trifft Vitali Stepanov in einem Café am Stadtrand von Moskau persönlich.
Und ich hatte ihn dann getroffen und wir haben geredet und er war unglaublich diszipliniert in dem, was er wie sagte. Er passte genau auf, jedes Wort saß perfekt, wenn man so möchte. Er sprach auch flüssig Englisch. Er hatte auch einige Zeit in den Vereinigten Staaten Jahre zuvor gelebt. Und er hatte sich alles genau durchdacht. Er hatte wirklich harte Vorwürfe gegen den russischen Sport, hier insbesondere die Leichtathletik, erhoben. Und das Besondere an diesem Informanten, diesem Whistleblower ist gewesen, und das habe ich vorher so in der Art nie erlebt und auch im Nachgang, eigentlich in der Klarheit nur ganz, ganz selten, war, dass er gesagt hat, und das auch ziemlich schnell, es nützt nichts, irgendwelche Behauptungen aufzustellen. Da wird dann immer gesagt werden, stimmt ja alles gar nicht und ist falsch. Man muss es belegen. Und deswegen hatte er bereits zu dem Zeitpunkt Aufnahmen, vor allem Audioaufnahmen, ich glaube aber auch schon zu dem Zeitpunkt Videoaufnahmen von Gesprächen seiner Frau oder von ihm mit Leuten aus dem Dopingmilieu gehabt, also Athleten oder auch dann Trainer und Funktionäre. Es kam dann auch noch hinzu, respektive auch ein Arzt, ein ganz wichtiger, der Drahtzieher des Dopings in Russland gewesen ist. Das wurde mir alles auf dem Präsentierteller serviert. Das hat man wirklich selten als Journalist. Das war im besten Sinne Reporterglück und war der Anfang einer unglaublichen Recherche, die dann im vermutlich ja, nahezu oder vielleicht sogar den größten Dopingskandal der Sportgeschichte mündete.
Seppelt fährt mit den Videos, Audioaufnahmen und Unterlagen der Stepanows zurück nach Berlin. Sein Team und er prüfen alles akribisch und sie gelangen zu der Erkenntnis, die Beweise sind authentisch. Seppelt erhält Kontakt zu weiteren Athleten, Trainern und Funktionären in Russland. Er fährt im Sommer 2014 immer wieder nach Russland. Alle Gesprächspartner bestätigen die Anschuldigungen der Stepanows und noch mehr.
Wir haben ja dann auch noch weitere Spuren gehabt, die mit den beiden Stepanows gar nicht so viel zu tun hatten. Da ging es um Korruption bis hin in den Internationalen Leichtathletikverband, um ein Gemauschel zwischen russischen Funktionären auf der einen Seite und dem Weltverband, sogar mit dem damaligen Präsidenten aus dem Senegal, Diak, auf der anderen Seite. Das konnten wir alles mit Dokumenten, mit Aussagen sehr stichhaltig dokumentieren. Und insofern war das auch das andere Pfund dieser Doku. Es ging also weit über Russland hinaus. Es ging um Doping, Korruption, um Bedrohungen, um viel, viel Geld. Also das war schon groß, aber im Mittelpunkt standen halt die Stepanows.
Vitali Stepanow und seine Frau wollen ihre Anschuldigungen nun auch in einer TV-Dokumentation von Hajo Seppelt bekräftigen. Nicht anonym, sondern offen. Mit ihren Gesichtern und Klarnamen. Dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit schwerwiegende Folgen haben wird, ist ihnen bewusst. Trotzdem sind sie bereit, das Risiko einzugehen.
Er hat dann uns gesagt, also bevor wir irgendwas von dem veröffentlichen und dabei die Whistleblower identifizierbar machen, also die Stepanows, müssen sie das Land verlassen haben. Also das war schon klar für sie, dass sie dann nicht mehr da bleiben können. Aber ich glaube, sie wollten auch nicht mehr bleiben, weil sie hatten irgendwie ein Stück weit, war mein Gefühl, mit diesem System auch schon damals abgeschlossen, auch mit dem Sportsystem. Und deswegen war es auch klar, wenn wir sie interviewen würden, durfte ein Interview auch erst dann ausgestrahlt werden, wenn sie das Land verlassen haben. Und so war es dann auch.
Am 3. Dezember 2014 ist es soweit. Hajo Seppelts Dokumentation läuft in der ARD. Um 18.50 Uhr, eine Stunde lang, direkt vor der Tagesschau.
Dies sind Julia Stepanova und Vitali Stepanow und ihr kleiner Sohn Robert. In ihrer Heimat Russland fühlen sie sich nicht mehr sicher. Denn sie haben ein Geheimnis verraten.
Zu dem Zeitpunkt sind die Stepanows bereits in Berlin. Hajo Seppelt hat Vitali, Julia und ihrem gemeinsamen Sohn Robert, der zu dem Zeitpunkt erst ein gutes Jahr alt ist, eine Wohnung besorgt. Wohl wissend, dass bald etwas passieren könnte. Und die Reaktion aus Russland auf die Ausstrahlung lässt tatsächlich nicht lange auf sich warten.
Also den Zorn aus Russland haben wir schon ein, zwei Tage später gespürt, als dann langsam die Nachricht um die Welt ging, hat auch das russische Staatsfernsehen reagiert, von dem wir ja wissen, wie das drauf ist, auch schon damals drauf war, und eben klar in putinscher Manier einseitig Fake News verbreitend und irreführend und ehrlicherweise auch nicht ernstzunehmend, aber wenn man in Russland halt keine anderen Quellen hat, dann mag man geneigt sein, das dann irgendwann auch zu glauben. Und die haben dann irgendwie 2-3 Tage später in ihren Hauptnachrichten abends gesagt, dass das deutsche Fernsehen einen Dokumentarfilm ausgestrahlt habe. Womöglich sei der Reporter, also in diesem Fall ich, im Auftrag der Bundeskanzlerin unterwegs gewesen, um mit einem solchen Bericht vom schlechten Abschneiden der deutschen Athleten bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi abzulenken. Also völliger Irrsinn.
Aber die Lawine, die die Arbeit von Hajo Seppel zusammen mit den Stepanows in Gang gesetzt hat, lässt sich nicht mehr aufhalten. Sie rollt jetzt erst richtig los.
Ein Jahr später hatte eine WADA-Untersuchungskommission vor der Weltpresse gesagt, dass die Fakten dieses Films eben stimmig sind und richtig sind. Das führte zur Sperre des internationalen Verbandes, zu der Frage, was mit Startberechtigung von Athleten jetzt passiert. Wir erinnern uns, dass Leichtathleten in Rio 2016 quasi gar nicht mehr am Start waren. Die durften gar nicht teilnehmen.
Wahnsinn. Welche Konsequenzen aus dem Mut zweier Whistleblower und der Hartnäckigkeit von Hajo Seppel entsteht? Wie internationale Verbände, einzelne Funktionäre und vor allem das Internationale Olympische Komitee durch die ARD-Dokumentation ins Schlingern kommen, das werden wir in unserer zweiten Folge zum russischen Staatsdoping nochmal genauer beleuchten. Zunächst einmal haben die Ereignisse für die Beteiligten vor allem in den Tagen nach der Sendung private Konsequenzen. Selbst in Berlin fühlen sich die Stepanows schnell nicht mehr sicher. Die Nähe zu Russland, zum Kreml, zu Putins Rache erscheint ihnen zu nah. Außerdem hat Vitali über alte Kontakte ein Jobangebot aus den USA erhalten. Also fliehen sie mit ihrem Sohn Robert nach Amerika. Aber auch für Hajo Seppel ist seit diesen Ereignissen nichts mehr so, wie es einmal war.
Ich hatte immer festgestellt, dass interessanterweise so zwischen morgens, früh morgens und nachmittags um 3 oder 4 auf Twitter massiv gegen mich gehetzt worden ist. Und dann irgendwann war es so, als ob irgendwie die Hetzer den Griffel fallen ließen. Und dann konnte man irgendwann ein Muster erkennen, so nach dem Motto, in den Arbeitszeiten in Moskau oder St. Petersburg, da ja, wo die Trolls im Internet zu Hause sind und beschäftigt werden, um Fake News zu produzieren. In diesen Zeitfenstern wurde massiv gegen mich geschossen. Da wurden Drohungen ausgesprochen, da wurden Bilder mit also kriegslüsternen Motiven in die Welt gesetzt. Ich war der Staatsfeind für Russland.
Ein Staatsfeind, der sehr genau aufpasst. Muss, wohin er reist und mit wem er sich umgibt.
Ich durfte zur Fußball-WM 2018 zunächst nicht einreisen. Dann auf Druck der FIFA hätte ich es doch tun können. Dann hat aber das BKA, das Bundeskriminalamt, wohl gesagt, es sei keine kluge Idee, dahin zu reisen, weil man irgendwie in Russland Ermittlungen gegen mich in Gang gesetzt hätte. Und deswegen sollte ich mal lieber zu Hause bleiben. Das tat ich dann auch. Bin auch seitdem nie wieder eingereist. Aber als dann irgendwann mal jemand auch noch meine Adresse im Internet gepostet hatte, da war es mir dann wirklich genug und dann bin ich zur Polizei und dann gab es auch eine Zeit lang tatsächlich Personenschutz.
Bis heute versucht die russische Seite, wo sie nur kann, Seppel zu diskreditieren und geht dabei mit obskursten Mitteln vor.
Irgendwann war mal ein Gerichtstermin in Moskau und dann war da zu lesen, ich war nicht da, weil wir haben solche Verfahren ja nun durchaus beäugt teilweise oder uns das angeschaut in der Zeit damals. Aber es war eben nicht angeraten, nach Russland zu reisen. Und dann lese ich plötzlich in einer russischen Zeitung, also ich kann kein Russisch, muss mir übersetzen lassen, dass ich in einem Moskauer Gerichtssaal zugegeben hätte, dass all die Sachen, die wir erzählt hätten, ja gar nicht stimmen würden. Da musste ich ja schon sehr drüber lachen. Aber so ist das halt dort. Und das steht dann halt einfach in Russland in der Zeitung. Oder ich weiß noch, wie irgendwann mal ich bei einer Veranstaltung des Internationalen Leichtathletikverbandes war und ungefähr 10, 15 Meter entfernt von einer Tür meinem Kameramann stand, wir drehten dort. Und da war ein Sicherheitsmensch, der uns gesagt hat, wir dürfen halt nicht näher ran. Haben wir uns halt auch dran gehalten. Nachdem ich mit dem länger darüber gesprochen hatte, war das aber völlig schiedlich friedlich. Und dann kurze Zeit darauf, am selben Tag, am selben Nachmittag, lese ich über eine Nachrichtenagentur, also nämlich die russische TASS, in einem englischen Text, dass ich bei einer Veranstaltung des Weltverbandes ein Gerangel gehabt hätte mit einem Sicherheitsbeamten und daraufhin oder vorher mit Kameramann durch das Schlüsselloch dieser Tür gedreht hätte. Das fand ich ja sehr putzig. Und dann, als ich das dachte, das kann ja gar nicht wahr sein, bin ich zurück zu diesem Raum. Da war die Veranstaltung inzwischen vorbei oder hatte gerade eine Pause. Und dann sah ich gerade diese Tür, die noch nicht mal ein Schlüsselloch hatte. Das war einfach eine große Tür, da gab es kein Schlüsselloch. Und daraufhin dachte ich mir, das kann wirklich nicht wahr sein. Was diese Typen sich als Journalisten bezeichnen, was die treiben, ist nicht zu fassen.
So, Daniel, das ist wirklich kaum zu glauben, aber wohl Realität in Russland. Bewundernswert, mit was für einer Überzeugung Hajo Seppelt sich aber seit Jahren dagegen stellt. Aber wir fragen uns natürlich auch, was ist aus den Stepanows nun geworden? Sie sind ja von Berlin aus in die USA geflohen, das wissen wir. Und dann?
Und dann wollte Hajo Seppelt dazu nicht mehr allzu viel sagen, was er mir dann auch erklärt hat und ich es auch verstehen konnte. Er möchte einfach die Gefahrenlage für die Familie Stepanow nicht vergrößern, indem man zu sehr auf ihren jetzigen Standort eingeht, wo sie leben, wie sozusagen jetzt ihr Alltag aussieht. Julia Stepanova hat am Anfang noch versucht, aus dem Exil heraus auch ihre Leichtathletikkarriere weiter zu betreiben, ist auch wieder gestartet. Da gab es dann auch sportjuristische Auseinandersetzungen unter welcher Flagge hier und da. Das war oft gar nicht so einfach. Sie ist dann auch immer wieder mal gestartet, aber ohne Trainer und ohne in einem wirklichen Umfeld, in dem man trainieren kann, wurde es für sie dann immer schwerer. Die Erfolge, die Zeiten haben sie nicht so eingestellt oder ist sie einfach nicht mehr in die Weltspitze gekommen und hat dann auch relativ schnell ihre Leichtathletik-Karriere auf Top-Niveau ad acta gelegt und ist sozusagen zurückgetreten. Wie wir ja gehört haben, das stimmt natürlich, leben sie momentan in den USA. Da, so viel weiß man, so viel kann man auch sagen. Da mussten sie wirklich sehr, sehr viel umziehen, auch immer wieder aus wirklich konkreten Bedrohungen. Es gab zum Beispiel Anzeichen immer wieder, dass der russische Geheimdienst sie sucht. So wurde zum Beispiel ihr Account im Anti-Doping-Programm Adams gehackt. Und da kann man wirklich von ausgehen, dass da der Grund war, um an ihre Adresse zu gelangen. Denn in diesem Online-System war nämlich ihre aktuelle Adresse in den USA hinterlegt. Und da sieht man schon, dass es eine sehr, sehr konkrete Gefahrenlage gibt und auch wohl auch noch längere Zeit geben wird. Also da war der einzige Grund, dass der russische Geheimdienst oder wer auch immer, man kann sich natürlich ausmalen, wer es gewesen ist, da an die Adresse von ihr und ihrer Familie rankommen wollte. Und das zeigt für mich sehr eindeutig, dass sie noch sehr, sehr lange in Angst leben werden müssen.
Zum Ende unserer ersten Folge, Daniel. Wenn wir den Fall von Julia und Vitali Stepanow mal im Ganzen betrachten und die Arbeit von Hajo Seppelt berücksichtigen, was bleibt dir da am meisten im Kopf?
Ja, da muss ich schon sagen, viel Negatives. Also zunächst schießen mir da wirklich die extremen Hürden für Whistleblower in den Kopf. Also wie schwer war es für Julia und Vitali, sich an die Öffentlichkeit zu wenden und wie gering war dann ihre Unterstützung, die sie da erhalten haben und wie schwer war ihr Weg, da wirklich, damit sich mit dem Anliegen, solche Machenschaften ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen, wirklich Gehör finden. Was mussten sie dafür alles aufgeben? Wie leben sie heute? Also der Preis, den sie bezahlen mussten, der scheint mir wirklich doch sehr hoch. Und ich befürchte, dass es keine Blaupause für Whistleblower ist und dass dieser Fall des Stepanows jetzt nicht gerade anregt, sich auch in dieses als Whistleblower zu engagieren, weil es doch sehr, sehr schwierig ist und mit sehr, sehr viel Hürden verbunden ist. Also leider kein positives Beispiel, dass es mehr Whistleblower geben wird, zumindest aus meiner Sicht. Was dann auch zu einem weiteren negativen Punkt für mich kommt, das ist dieser Hickhack in den Verbänden, wo dann wirklich die Sportpolitik at its best, wenn man es ironischerweise sagen möchte, ihr Gesicht zeigt. Also da kommen wir in der Folge 2 ja wirklich auch noch genauer zu. Aber die Konsequenzen, die daraus entstanden sind, obwohl es wirklich krasseste Beweise gibt, aber dieses Hickhack, dann werden wir gesperrt, da wird man nicht gesperrt, keiner weiß genau, was jetzt eigentlich Sache ist. Also das ist auch etwas, wo ich wirklich sagen muss, nee, da hat dieser Fall doch wirklich sehr, sehr viel Negatives ans Licht der Öffentlichkeit gefördert.
Fällt dir denn zum Schluss dieser ersten Folge zumindest etwas Positives ein.
Ja, ein bisschen zumindest. Da kann man vielleicht doch nochmal kurz auf das Leben des Stepanovs eingehen, weil das ja wirklich dieser Teil auch bekannt ist. Denn ihr kleiner Sohn, der Robert, der ist wirklich schon ein sehr, sehr begabter Läufer. Der tritt ab und zu auch wieder mal bei Wettbewerben an, bei nationalen Meisterschaften in den USA. Und da war er wirklich sehr erfolgreich und hat da schon einige Titel geholt. Also da kann man wirklich sagen, die Eltern sehr, sehr sportlich, aber natürlich hat der Sport für sie auch sehr, sehr viel negative Konsequenzen gehabt. Aber die Faszination des Sports, auch die Kraft des Sports, die ist wirklich trotzdem an den Robert übergegangen. Und da finde ich doch, das ist etwas, das kann einem schon Mut machen und kann einem zeigen, dass der Sport eben doch auch sehr, sehr viel positive Emotionen auslösen kann und man vielleicht nicht nur dann immer diese negativen Emotionen in den Vordergrund stellen muss, die natürlich heute aber unser Thema gewesen sind. Was schießen dir denn für Gedanken so nach unserer ersten Folge durch den Kopf?
Ja, ich kenne Hajo Seppelt noch aus meinen Sportschau-Zeiten damals. 2017 bis 2019 habe ich tatsächlich viel Drehmaterial von ihm gesichtet und mir wurde erstmals überhaupt die Tragweite des Staatsdopings in Russland bewusst, dass es in Russland nahezu keine Opposition gibt und du nichts sagen oder machen kannst, was nur im Ansatz den Staat belastet oder schwächt. Das war einem ja allerspätestens nach Alexei Nawalny bekannt, dass die Unterdrückung, das Verfolgen, das Mundtotmachen aber tatsächlich auch bis in den Sport reicht. Das war mir überhaupt nicht bewusst, während wir hier in den westlichen Ländern ja schon irgendwie das Gefühl haben, dass zumindest für die Sportler und Sportlerinnen andere Gesetze gelten und sie sich irgendwie mehr rausnehmen können als der Rest der Gesellschaft. Ist das in Russland überhaupt nicht der Fall? Also egal, ob erfolgreicher Sportler oder einfacher Bürger, wer den Staat Russland kritisiert oder öffentlich anprangert, muss um sein Leben fürchten. Und das fand ich schon sehr überraschend und natürlich auch extrem heftig. Das war's für heute mit dem russischen Staatsdoping. Vorerst, wir legen nämlich nur eine kurze Verschnaufpause ein und zwar genau eine Woche lang. Nächsten Donnerstag folgt dann nämlich schon die zweite Runde, denn die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Nach den Enthüllungen der Stepanovs und der ARD schwingt sich der Fall noch einmal in ungeahnte Höhen auf. Und dann steht ein Mann im Mittelpunkt, dessen Namen wir heute auch schon ein paar Mal gehört haben. Grigori Rodchenkov, der ehemalige Leiter des russischen Anti-Doping-Labors in Moskau. Seine spektakuläre Flucht aus Russland, seine Geständnisse zum System des Staatsdopings, unter anderem bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi, sowie die Todesangst, die ihn bis heute verfolgt. All das schauen wir uns nächste Woche an. Auch Hajo Seppelt kommt dann wieder ausführlich zu Wort und Seppelt, der Grigori Rodchenkov mehrfach getroffen hat, erklärt uns, ob dieser für ihn eher Opfer oder Täter ist. Außerdem gibt der ARD-Doping-Experte Einblicke in sein ganz privates Empfinden und erzählt, ob er durch seine Arbeit gänzlich den Spaß am Sport verloren hat. Bis dahin, macht's gut und wir hören uns. Das war Playing Dirty Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
und Daniel Mücksch. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Gesprächspartner Hajo Seppelt.
Playing Dirty ist ein Podcast der Wakeword Studios. Konzeption, Recherche, Skript und Moderation Lena Kassel und Daniel Mücksch. Redaktion Stefan Rommel und Johanna Steiner. Produktion Felix Stäblein. Projektleitung Annabel Rühlemann. Executive Producer Ruben Schulze-Fröhlich.
Euch gefällt Playing Dirty? Ihr seid bei jeder Folge dabei? Dann habt ihr Playing Dirty bestimmt abonniert und wir freuen uns, wenn ihr mit dem Podcast Spaß habt, ihn liked und bewertet. Und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren.